An die Kriegsradio im Querfunk. Ich spreche mit Jürgen Rose. Er ist ein unehrenhaft entlassener Soldat der Bundeswehr, weil er unter anderem als Soldat bereits Teil der Friedensbewegung war. Herr Rose, Ihr Engagement für den Frieden hat begonnen mit der Gründung eines Zusammenschlusses von Soldaten in einer Vereinigung, nämlich das Darmstädter Signal. Das Darmstädter Signal ist bis heute eine wichtige Kraft im Teil der Friedensbewegung. Und ich würde gerne heute mit Ihnen sprechen, weil Sie als ehemaliger Soldat sehr viel wissen über Kriegshandlungen, über Strategien, Angriffsstrategien und Verteidigungsstrategien. Jetzt im Ukraine-Konflikt ist es so, dass Russland die Ukraine angegriffen hat ohne Kriegserklärung von heute auf morgen. Es war ein völkerrechtswidriger Angriff. Das wird auf jeden Fall immer wieder hochgehalten. Und jetzt ist es so, dass Krieg ist und Krieg bedeutet Leid und Elend und viele Tote. Ich wüsste gerne von Ihnen, wie schätzen Sie die Kriegsstrategie auf Seiten Russlands derzeit ein?
Ein Wort vielleicht vorneweg noch. Ich wurde also nicht unehrenhaft entlassen, sondern nicht regulär in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet. Durchaus vor dem Hintergrund, dass ich mich da sehr unbeliebt gemacht hatte mit meinen diversen Publikationen, unter anderem auch zur Wehrpflicht oder zum Krieg in Afghanistan und gegen den Irak und seine Menschen. Und zum Zweiten, das Darmstädter Signal habe nicht ich gegründet. Ich bin dann nur später dazugegangen. Gegründet hat es der leider in der Zwischenzeit verstorbene Kamerad Helmut Pries, der bis heute auch unser Ehrenvorsitzender ist. Okay, jetzt zu der eigentlichen Frage, die bezog sich jetzt auf den Krieg in der Ukraine. Und da ging es jetzt um die Strategien, die da verfolgt werden. Ja, die Russen hatten wohl so eine Vorstellung vom Ablauf der Ereignisse, die geprägt war durch die Interventionen der Sowjetarmee während des Kalten Krieges, zum Beispiel 1956 in Ungarn, aber insbesondere wohl auch 1968 in der Tschechoslowakei. Wenn man das jetzt ein bisschen salopp formuliert, handelte es sich zumindest bei dem Letzteren um eine Art bewaffneten Betriebsausflug. Und das hat eben nicht stattgefunden. Also die Erwartung war wohl, wir fahren da mit Panzern hin. Die Ukrainer sind schwer beeindruckt. Wir lassen die dann ein paar Mal auf dem Maidan um sich selber kreisen und schießen ein bisschen mit Maschinengewehren in die Luft und dann machen die sich alle dünne. Und wir setzen dort eine neue Regierung ein, die mit uns kooperiert. Dann haben wir sozusagen die Ukraine in einem ähnlichen Verhältnis wieder zu uns positioniert, wie das mit Weißrussland und Lukaschenko der Fall ist. Also diese Strategie ist offenkundig eben nicht aufgegangen. Und warum ist sie nicht aufgegangen? Weil der Putsch in der Ukraine 2014 schon vom Westen, insbesondere von den USA, instrumentiert war. Victoria Nuland, ne, das ist die bekannte stellvertretende Staatssekretärin damals gewesen, die mit dem Ausspruch Fuck the EU berühmt wurde. Diese Victoria Nuland hatte dann am Ende des Jahres 2014 in Washington einen Vortrag gehalten vor einem erlauchten Kreis, in dem sie sich rühmte, die USA hätten etwa 5 Milliarden Dollar für diesen Putsch da aufgewandt. Und in den Jahren danach, also in den folgenden 8 Jahren, haben die USA die ukrainischen Streitkräfte systematisch aufgerüstet, ausgerüstet und ausgebildet, nachdem diese ukrainische Armee, ich kürze das mal ab, als UAF, Ukrainian Armed Forces, das ist kürzer. Also die UAF hatte zwei vernichtende Niederlagen in den Jahren 2014 und 2015 in der Ostukraine im Donbass erlitten durch die Volksmilizen dort und die unterstützt worden waren durch Russland. Und diese beiden vernichtenden Niederlagen führten dann zu den Abkommen von Minsk 2014 und 15, Minsk 1 und 2. Der Hintergrund dieses Krieges jetzt war, dass einfach diese Minsker Abkommen nicht eingehalten worden sind von Seiten der Ukraine. Und die Garantiemächte in Gestalt von Deutschland und Frankreich sich in Teufel darum geschert haben, dass das nicht passierte, weil das ja auch nicht im Interesse der USA lag. Denn die USA haben systematisch auf diesen Krieg hingearbeitet. Als Zelensky an die Macht kam, hat er als eine seiner ersten Amtshandlungen ein Dekret erlassen im Jahre 2021, in dem er die militärische Rückeroberung des Donbass angeordnet hat. Und die wurde vorbereitet. wenn man sich die OSZE-Berichte ansieht, unmittelbar vor Kriegsbeginn dieses Jahr, also im Beginn dieses Jahres, ab Januar, steigt die Zahl der Artillerieüberfälle der ukrainischen Armee auf die Milizen, auf die Abtrünnigen im Donbass exponentiell an. Also das verzehnfacht sich, ohne dass das irgendwie moniert worden wäre von Seiten derer, die sich heute über den Krieg da beklagen. Es war klar, dass die UAF nicht in der Lage sein würde, die russischen Streitkräfte auszubalancieren. Das heißt, man musste eine andere Taktik entwickeln. Da gab es ja zum Beispiel auch in Deutschland während des Kalten Krieges Überlegungen dazu, genannt sei da mal Horst Affeld mit seinen Konzepten der Raum- und Netzverteidigung, oder in Österreich der General Spanocki, der Ähnliches entwickelt hat. Und das ist eben hochinteressant jetzt aus einer rein militärischen Perspektive, bitte richtig verstehen, dass das offenbar funktioniert gegen traditionelle, bekannte, stark gepanzerte Verbände, dann auch mit kleinen Kommandos zu operieren. Also was die Ukrainer da gemacht haben, war, dass sie die gepanzerten Spitzen sozusagen der Verbände, die haben die an sich vorbeifahren lassen und haben die nicht direkt im Kampf gestellt, eins gegen eins, also Panzer gegen Panzer, sondern die haben sich sozusagen überrollen lassen und haben dann ganz systematisch die Logistik angegriffen. Also die ganzen Verbände brauchen ja Verpflegung, Betriebsstoff, Munition und so weiter. Und sie haben dann systematisch beispielsweise die Tankwagen abgeschossen, sodass vorne die Panzer und Schützenpanzer liegen geblieben sind ohne Treibstoff. Das wirkt sich erstens mal auf die Moral der Truppe negativ auf und natürlich auf den Fortgang der Operationen. Und da waren die sehr erfolgreich. Zudem haben die URF von Seiten des Westens sehr hochentwickelte Abwehrwaffen bekommen. Also nicht nur deutsche Panzerfäuste, sondern ganz bekannt geworden, dem Panzerabwehrlenkflugkörper Javelin, infrarot gesteuert mittels eines Sensors, den man abschießen kann und der dann selbstständig ins Ziel fliegt. Was den Vorteil für den Schützen hat, dass er sich unmittelbar nach Abschuss der Rakete dann, da muss er Sichtkontakt zum Ziel haben, also zum Panzerfahrzeug oder worauf auch immer, kann er sich sofort wieder in Deckung begeben, Stellung wechseln. Also es ist sehr schwer dann natürlich auch so jemanden zu bekämpfen. Wenn man in einem Panzer sitzt, ich hatte also zweimal die Gelegenheit selber da so in so einem Stahlkoloss einzutauchen. Die Sicht ist ausgesprochen schlecht. Also man kann da nicht auf 500 Meter Entfernung oder gar noch höher erkennen, ob im Wald oder am Waldrand oder an der Hausecke sich da ein Soldat befindet mit entsprechendem Waffensystem, der da auf einen schießen könnte. Das ist schier unmöglich. Und das ist ein erheblicher Nachteil. Die Russen hatten ja auch einschlägige Erfahrungen diesbezüglich gemacht, schon während des tschetschenischen Krieges in Grosny, wo diese Wahnsinnigen damals haben die ungefähr 200 Panzer verloren, als sie gedacht haben, sie fahren mal eben mit den Panzern nach Grosny rein. Das war ein absolutes Desaster. Deswegen machen jetzt, und da sind wir wieder bei der Strategie der Russen, machen die das heute auch nicht, sondern die stoßen sozusagen an den Städten vorbei, in den Raum vor, umgehen die Städte, die gepanzerten Verbände der Russen, und überlassen die Städte, also die Herstellung einer Sicherheitslage in den Städten, überlassen sie der Nationalgarde, zum Beispiel auch tschetschenischen Verbänden, die ja sehr erfahren sind im Stadt- und Häuserkampf, und auch Söldnertruppen von Wagner. Diese Truppen sind auch nicht mit schweren Waffen ausgestattet, sondern die sind so spezialisiert eben auf das, was wir Urban Warfare nennen. Und Urban Warfare ist so ungefähr das Schlimmste im Krieg, was man sich so vorstellen kann, weil praktisch aus jedem Kellerfenster und aus jedem Dachgeschoss kann jeder unter Feuer genommen werden. Das erklärt zum Beispiel auch, warum wir im Fernsehen die Bilder von zerstörten Hochhäusern und zivilen Häusern eben sehen, weil die Ukrainer natürlich, das würde jede Truppe machen, ihre Artilleriebeobachter beispielsweise eben sinnhafterweise möglichst hoch auf so ein Hochhaus setzt, weil da hat man einen guten Blick auf den Feind, der da unter Feuer genommen werden soll und der aufgeklärt werden soll, oder auch ein Flugabwehrraketen, so ein Stinger-Trupp, den setzt man jetzt auch nicht in den Keller, sondern möglichst weit oben ein. Und damit ist natürlich so ein Hochhaus kein ziviles Ziel mehr, sondern ein militärisches. Und selbst wenn dann, wenn eben diese Nationalgarde auf Widerstand stößt in der Stadt, in einem Gebäudeblock, dann wird die hergehen und Artillerieunterstützung anfordern. Und mit der Artillerie kann man schon einigermaßen präzise schießen heutzutage, aber man trifft halt nicht immer genau dorthin, wo man hintreffen will. Also eine Artillerie streut immer. Und dadurch entstehen natürlich diese massiven Kollateralschäden auch. Das ist sozusagen, diese Schäden sind in Abhängigkeit zu sehen von der Intensität des Widerstandes, der geleistet wird. Also man sieht das in Mariupol, wo die Stadt praktisch stalingradisiert worden ist durch diesen extremen Widerstand, der da von dem rechtsradikalen Azov-Verband geleistet wird.
Damit ich das nicht falsch verstehe, die Hochhäuser werden quasi von ukrainischen Truppen beschossen, damit da keine russischen Späher...
Nein, umgedreht. Die Russen beschießen diese Hochhäuser, weil die ukrainischen Streitkräfte oder die Soldaten dort oben sitzen. Also die verteidigen ja die Stadt, also in Charkow beispielsweise oder in Mariupol oder in Kiew. Da setzen die sich in der Stadt, die ja eingenommen werden soll von den Russen, von den russischen Nationalgardisten, da sitzen die drinnen überall in diesen Gebäuden. Und die sitzen eben auch auf den Hochhäusern, weil sie ja von dort aus eine sehr gute Sicht haben.
Und ist es dann so, dass die Zivilbevölkerung das weiß? Oder wohne ich im 35. Stock und dann ist meine Wohnung plötzlich weg und ich auch?
Ja, das ist eben schwer zu sagen. Wir sind ja nicht vor Ort. Also ich gehe mal davon aus, dass natürlich diejenigen, die da vor Ort sind, die versuchen sich natürlich so gut wie möglich zu schützen. Das funktioniert eben nicht immer, weil wenn man einfach zur falschen Zeit am falschen Ort ist, unglücklicherweise, und an die Informationen auch über die gerade herrschende Lage fehlt, dann wird man sehr schnell zum Opfer. Und dann muss man auch noch davon ausgehen, dass durchaus der Fall existieren kann, wo hemmungslose Kämpfer wie die Rechtsextremisten dieses Azov-Regiments, ne, die ja in der Tradition der 2. SS-Panzerdivision das Reich stehen, das sieht man an ihren Abzeichen, dass die sich hemmungslos hinter Zivilisten verstecken, in der Hoffnung, dass dann entweder der Gegner davor zurückschreckt, sie unter Feuer zu nehmen, oder aber, damit man hinterher die Bilder fabriziert hat von getöteten Zivilisten, die man dann propagandistisch nutzen kann, um vom Westen Rüstungslieferungen und insbesondere die Lieferung von schweren Waffen einzufordern.
Damit sind wir beim Thema Zivilbevölkerung. Also Sie haben gesagt, eine Auswirkung auf die Zivilbevölkerung ist, dass man zur falschen Zeit am falschen Ort sein kann. Andersrum ist es so, dass wenn ich meine Wohnung verlasse, weil sie im 35. Stock ist, dann bin ich ja eigentlich wohnungslos. Haben Sie eine Vorstellung, wie es der ukrainischen Zivilbevölkerung geht heute?
Ja, es ist schlichtweg natürlich eine Katastrophe. Man kann sich das ja mal ausmalen. Wir beide sitzen gerade ganz hübsch in unseren Wohnungen und man stelle sich vor, wir müssten damit rechnen, dass jederzeit da eine Granate einschlägt und wie das hinterher aussieht dann auch in so einer Wohnung und das eigene Leben natürlich noch bedroht ist. Es ist schlicht, jeder Krieg war und ist zu allen Zeiten schlechterdings eine Katastrophe für die unbeteiligte Zivilbevölkerung. Das war im Zweiten Weltkrieg so, nicht, als die alliierten Bomberverbände deutsche Städte in Schutt und Asche gelegt haben, oder im extremsten Fall, nicht, als unsere amerikanischen Freunde, ne, diese Völkerrechtsverbrechen, die Ungesühnten in Nagasaki und Hiroshima begangen haben. Und das ist natürlich auch heute so, wo die Kriegsmaschinerie über Städte hinweg rollt, ohne großartig Rücksicht zu nehmen auf die dort befindliche Zivilbevölkerung. Also ich meine, am richtigsten haben das wohl die Menschen getan in der Ukraine, die ihre Sachen gepackt haben und so schnell wie möglich Richtung Westen verschwunden sind, sich nach Polen, Rumänien und nach Deutschland, wo auch immer, jetzt in Sicherheit gebracht haben. Das war wahrscheinlich die intelligenteste Maßnahme, die sie treffen konnten. Nur das Problem ist ja, wenn man da anguckt, diese Propagandamaschinerie, die rollt ja. Und es ist ja geradezu abenteuerlich, wenn man beobachtet, wie also ein Großteil einer ideologisch druckbetankten ukrainischen Bevölkerung mit einem, wie Tucholsky sagen würde, in den Nationalfarben gestrichenen Brett vor den Kopf sich in den Krieg stürzt auf den Feind. Ja, also die sind ja sozusagen, die torkeln national besoffen gegen den Feind. Nicht? Der Feind steht im Osten, das wussten wir schon immer und die Ukrainer wissen es jetzt auch. Und die zum Krieg, zum Tango gehören immer zwei. Es sind nicht nur die bösen Russen, die zweifellos unter Verstoß gegen jegliches Völkerrecht da einen Krieg vom Zaun gebrochen haben, aber es sind auch eben die anderen, die also offenbar bereit sind, diesen Krieg hemmungslos zu eskalieren. Das wird auch gesteuert, vor allen Dingen von unseren amerikanischen und britischen Freunden. Also die Ukrainer kämpfen ja als Bodentruppe des US-Imperiums. Den Krieg, der aus Sicht der USA geführt werden muss, um Russland in die Knie zu zwingen. Und unsere Außenministerdarstellerin hat es ja auch auf den Punkt gebracht. Wir haben einen totalen Wirtschaftskrieg gegen Russland entfesselt und wir werden Russland ruinieren. Darum geht es und um nichts anderes. Ich hatte das schon 2014 in meinem Artikel da, den ich geschrieben hatte, unter dem Titel Mourir pour Kiew, Fragezeichen, als regimewechseltechnischen Dreisprung beschrieben, nicht von Kiew über Minsk nach Moskau. Das US-Imperium der Barbarei wird erst Ruhe geben, wenn auch in Minsk und in Moskau willfährige Kollaborateure sitzen, die dann bereit sind, alles das zu tun, was aus Washington befohlen wird. So wie wir Europäer übrigens das momentan auch wieder tun. Also wir sind ganz tief im Enddarm der US-Administration verschwunden. Europäische Selbstständigkeit können wir abschreiben. Wir sind die willfährigen, wie Brzezinski das schon geschrieben hat, wir sind die tributpflichtigen, willfährigen Vasallen des US-Imperiums.
Naja, da gab es jetzt den Herrn Olaf Scholz, der am 27. Februar verkündet hat, dass es eine Zeitenwende gibt und dass diese Zeitenwende eine Investition von 100 Milliarden Euro in das Militär investieren muss. Ist das dann tatsächlich noch der Enddarm der US-Politik oder sind es nicht tatsächlich?
Ja, sicher, das ist ja die Ansage aus Washington. Das war ja schon unter den Vorgängern von Biden der Fall. Also Trump war ja derjenige, der es am heftigsten eingefordert hatte, das sogenannte 2%-Ziel. Das kommt ja zu den 100 Milliarden ja noch obendrauf. Dazu ist anzumerken, damals hatte Michail Gorbatschow gesagt, er tut dem Westen jetzt was ganz Schlimmes an. Er nimmt ihm seinen Feind weg. Und seit 30 Jahren war die NATO auf der Suche nach dem Feind. Und dann hat sie so ein paar Ersatzfeinde gefunden. Das waren dann der internationale Terrorismus, die Islamisten und andere, die man da immer wieder gefunden hat. Nicht immer die ganzen Hitlers, nicht Milosevic-Hitler, Saddam Hussein-Hitler, Bashar al-Assad-Hitler, Gaddafi-Hitler. Aber irgendwann gingen denen jetzt sozusagen die Hitlers aus. Und jetzt haben sie ja Putin-Hitler entdeckt. Und vor allem der Feind ist wieder da. Seit 30 Jahren, jetzt haben wir wissen wieder, der Feind steht im Osten und jetzt können wir unmittelbar in den zweiten Kalten Krieg eintreten, der noch verheerender sein wird als der erste. Wir können den eisernen Vorhang, diesmal von unserer Seite her, aufbauen. Wir begehen ökonomisch, ja nicht gerade Selbstmord, aber wir schießen uns hemmungslos in beide Knie, nicht? Wir kaufen lieber fünffach teures Gas bei unseren amerikanischen Freunden als billiges Gas in Russland. All diese Wahnsinnigkeiten, die da jetzt entstehen, und man muss sich auch vor Augen halten. 1914 war es ja der Kaiser und der damalige Kanzler Bethmann Hollweg, die mit der Begründung, Russland hätte Deutschland angegriffen, traf zu. Die Zustimmung der Sozialdemokraten unter dem Motto des Kaisers, nicht erkennt nun keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche, zu den Kriegskrediten bekam und den Burgfrieden bekam. Im Jahre 2022 braucht es dazu keinen Kaiser mehr, da ist die Sozialdemokratie so tief gesunken, dass sie es schon selber macht. Und das noch dazu völlig wahnwitzigerweise, weil ich meine, das Geld ist noch nicht geflossen und ob es jemals fließen wird, steht auch noch in den Sternen. Dazu braucht es ja eine Grundgesetzänderung. Aber nehmen wir mal an, es wäre so, dann wäre die Bundeswehr jetzt gar nicht in der Lage, dieses Geld überhaupt sinnvoll auszugeben. Sie verfügt weder über die Planungskapazitäten noch über die Vergabekapazitäten. Die Rüstungsindustrie ist eben auch nicht von jetzt auf nachher in der Lage, das zu liefern, was benötigt wird. Also das ist eine Illusion. Selbst wenn man also die Bundeswehr wieder in den Stand versetzen wollte, auf dem sie am Ende des Kalten Krieges war mit knapp 500.000 Mann. Es würde Minimum 10 Jahre dauern. Auch jetzt die neu angeschafften Atombomber F-35 werden erst in vielen Jahren verfügbar und einsatzbereit sein. Das Gleiche gilt für nahezu alle sehr komplexen Waffensysteme, die da jetzt beschafft werden sollen. Also zum Beispiel diese Aber witzige Idee bei den Israelis, Raketenabwehrsysteme Arrow 3 zu kaufen, ne? Und die dann so irgendwo bei uns in der Republik zu verstreuen, mit dem irrwitzigen Gedanken, dass das ein Mehr an Sicherheit bringen könnte. Also man weiß nicht, ob man lachen soll oder weinen. Die größte Illusion besteht eben darin, in der Vorstellung, man könnte Sicherheit gegen jemanden, den man als Feind definiert, errüsten. Wir haben sämtliche Lehren des Kalten Krieges vergessen und ad acta gelegt. Wir haben diesen Kalten Krieg gewonnen von Seiten des Westens dadurch, dass wir gesagt haben, wir reden miteinander, wir setzen auf vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen, wir setzen auf Rüstungskontrolle, kooperative Rüstungssteuerung, wir setzen auf Abrüstung. Alles weg, vergessen. Wir sind im Kriegsmodus, im Kriegshysteriemodus und im Massenwahn. Anders kann man das nicht mehr bezeichnen, von einer völlig gleichgeschalteten, atlantisch durchseuchten Mainstream-Presse bei uns jeden Abend von Anne Will über Plasberg bis Illner und die Tagesthemen vorangetrieben wird. Also eine der größten Blödigkeiten, die man immer wieder hören zu bekommen in dieser Zeit ist, ja, seit 1945 haben wir das erste Mal wieder Krieg in Europa. Ich meine, der erste Krieg in Europa war 1999 der Angriffskrieg der NATO gegen Jugoslawien. Ich weiß nicht, auf welchem Planeten diese Journalisten denn wohnen. Es ist abenteuerlich.
Haben Sie Empfehlungen für die Friedensbewegungen derzeit?
Ja, man sollte eben genau sich mit diesen Hintergründen dieser Entwicklung dieses Krieges jetzt befassen, sich genau klar werden, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Wieso sind denn sämtliche Lehren des Kalten Krieges, wo wir ja auch unter großen Opfern gelernt haben, mit einer tatsächlichen oder auch vermeintlichen Bedrohung umzugehen. Warum wird das alles ignoriert? Ich habe heute ein sehr schönes, hervorragendes Interview gelesen von Günter Verheugen, der deutlich macht, dass man denn gar nicht umhin kommen wird, den Russen wieder die Hand zu reichen. Und das wären die Ansatzpunkte, anstatt sich undifferenziert und uneingeschränkt mit der Ukraine und den Menschen dort zu solidarisieren, dass man mal fragt, was kann man eigentlich zu einer Konfliktlösung beitragen? Wo liegen denn nicht militärische, gewaltfreie Optionen der Konfliktbewältigung? Man muss ja zum Beispiel angesichts des Geschehens in Mariupol, ich habe da schon gesagt, das wird ja stalingradisiert, ja, also in dem Erdboden gleichgemacht, die ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung, die da in Geiselhaft genommen wird. Wieso kommt eigentlich keiner oder nahezu keiner auf die Idee, mal die Frage nach dem Konzept der sogenannten offenen Stadt aufzuwerfen, zu sagen, ist es nicht vielleicht dann doch sinnvoller, in so einer Situation die weiße Fahne zu schwenken, anstatt sich da in dem Komplex von Azovstal einzugraben, 40 Meter unter der Erde und dann bis zur letzten Patrone zu kämpfen? Wenn man sich den rechtsradikalen ukrainischen Botschafter anhört, der erzählt gnadenlos, wir kämpfen bis zur letzten Patrone. Ja, ich meine, das hat schon Anklänge auch damals an die Wochenschau der deutschen Wehrmacht. Ja, wurde auch die Parole ausgegeben, wir verteidigen Stalingrad bis zur letzten Patrone, und das hat man ja dann auch getan.
Herr Rose, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und weiterhin den scharfen Verstand.
Ja, ich hoffe, wobei in diesen Zeiten, in den Nebelschwaden des Krieges, muss man schon gehörig aufpassen, dass man nicht die Orientierung verliert, ne?
Dankeschön.
Ihr hört wieder das Antikriegsradio im Querfunk 104,8 MHz, freies Radio in Karlsruhe. Die Fernsehmoderatorin Marietta Slomka fragt in jeder ihrer Sendungen die Politiker, warum sie nicht endlich schwere Waffen liefern. Friedensbewegung ist angeblich nicht mehr zeitgemäß. Die Forderung nach Frieden und gegen Aufrüstung offensichtlich auch nicht. Grund genug, im Antikriegsradio uns mit Argumenten auseinanderzusetzen, die zurzeit aus den Medien weitgehend verschwunden sind. Der russische Angriffskrieg muss sofort gestoppt werden. Es braucht einen sofortigen Waffenstillstand und Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine. Wir stehen solidarisch mit den Menschen in der Ukraine und Russland, die sich gegen den Krieg wehren. Nein zum Krieg in der Ukraine und überall. Der Krieg in der Ukraine macht angesichts der Zerstörungen und dem damit verbundenen Leid für die Zivilbevölkerung und der getöteten Soldaten auf beiden Seiten deutlich, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet werden muss. Dies geschieht jedoch nicht durch Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet und durch den neuen Beschluss der Bundesregierung, für weitere 2 Milliarden Waffen, auch schwere Waffen und Angriffswaffen, dorthin liefern zu lassen. Mehr Waffen ins Kriegsgebiet führt zu einer Verlängerung der Kriegshandlungen, zu immer mehr Leid für die Bevölkerung und zu immer größeren Zerstörungen. Daher sind wir auf der Seite der Bevölkerung, auf beiden Seiten des Konflikts. Wir sind nicht auf der Seite eines Präsidenten der Ukraine, der einen Kampf bis zum letzten Blutstropfen verlangt, der Männern aus der Ukraine das Ausreisen verweigert, wenn sie dem Krieg entfliehen wollen, und der genau wie Putin in Russland inzwischen auch die Opposition verboten hat und alle, die gegen den Krieg sind, verfolgt. Krieg ist immer menschenverachtend. In der Argumentation der Kriegsführenden kommen auch die Menschen in der Regel nicht vor. Weder in der Kriegsrhetorik der russischen Regierung noch in der Kriegsrhetorik der ukrainischen Regierung und auch nicht in den deutschen Medien oder in der Verlautbarung der deutschen Politiker und Politikerinnen. Was heißt denn mehr Waffen ins Kriegsgebiet? Was bedeutet es denn, wenn die ukrainische Regierung die Leute auffordert, Mariupol oder den Donbass zu verlassen? Das heißt so nichts anderes, als dass mit schweren Waffen um dieses Gebiet gekämpft wird, mit dem Ergebnis, dass hinterher das gesamte Gebiet zerstört ist. Und damit haben alle Menschen verloren. Ein Kampf um Atomkraftwerke während einer militärischen Auseinandersetzung ist ein No-Go. Es ist am Schluss völlig wurscht, von welcher Seite aus Versehens das Atomkraftwerk getroffen wurde. Es führt auf jeden Fall dazu, dass ein riesiges Gebiet radioaktiv verseucht ist und dort niemand mehr leben wird können. Viele Gründe, warum sofort Friedensverhandlungen auch angebracht wären. Und es geht nicht darum, dass eine Seite gewinnt. Das wird so nicht möglich sein. Es werden alle verlieren. Und es wird auch hinterher Russland geben und die Ukraine. Und die Menschen werden zusammenleben müssen. Und insofern ist es wichtig, eine Sicherheitsarchitektur zu konstruieren, die es möglich macht, auch den Krieg zu beenden. Es geht jetzt wieder weiter mit unserer Berichterstattung über den Ukraine-Krieg und Argumenten gegen den Mainstream. Wenn man die Grauen des Kriegs im Fernsehen sieht, übrigens die Grauen jeden Krieges, dann ist doch immer der Reflex, da muss man doch dringend etwas tun. Und der nächste Reflex, wenn wir Waffen liefern, dann können die sich ja verteidigen. Das führt aber genau zu dem Gegenteiligen von dem, was man eigentlich durchsetzen wollte. Waffenlieferungen in Kriegsgebieten verlängern, und das hat jeder Krieg gezeigt, die Kriegshandlungen. Und sie verhindern Verhandlungslösungen. Die Alternative wäre, nicht diejenigen anzugreifen, die gegen Waffenlieferungen sind, sondern diejenigen, die Krieg führen, an den Tisch zu zwingen, zu Verhandlungen. Unsere Aufgabe hier ist vor allen Dingen die Aufrüstung und Militarisierung im Windschatten des Ukraine-Krieges zu verhindern. Denn im Windschatten des Ukraine-Krieges will die Bundesregierung auch die Aufstockung schneller Eingreiftruppen, das heißt Angriffsgruppen, und die Aufstockung des Wehretats durchboxen. Die Pläne dafür lagen schon lange vor dem Ukraine-Krieg in die Schublade, waren aber bislang nicht durchsetzbar. Deshalb hat sich jetzt auch in Karlsruhe ein neues Aktionsbündnis gegen Krieg gebildet, was sich dafür einsetzt, dass dieses Milliardenaufrüstungs- und Militarisierungsprogramm nicht unter Verweis auf den Ukraine-Krieg durchgesetzt werden kann. Im Einzelnen geht es unter anderem um 100 Milliarden Euro zusätzliche Gelder für die Bundeswehr sofort, Anschaffung des Tarnkappenbombers F-35 für die Bundeswehr zum Transport von Atomwaffen sowie mindestens 80 bis 100 Milliarden Euro für ein neues Kampfflugzeug FCAS. Die Aufstockung schneller Eingreiftruppen auf 30.000 Personen, die Aufstockung des Wehretats auf mehr als 2% des Bruttosozialproduktes, die Stationierung von Bundeswehrsoldaten an Russlands Grenzen und es soll wieder Bestandteil deutscher Außenpolitik sein, dass militärische Einsätze der Bundeswehr im Ausland angedroht und auch durchgeführt werden. Und jetzt als Neuestes sollen weitere 2 Milliarden für schwere Waffen, Angriffswaffen ins Kriegsgebiet sofort bereitgestellt werden. Die in den nächsten Jahren vorgesehenen Milliarden für die Aufrüstung gehen zulasten der Bevölkerung und werden im sozialen Bereich fehlen. Es ist ein Skandal, dass angeblich kein Geld für pandemiebedingte Luftfilter in den Schulen oder akzeptable Arbeitsbedingungen in der Pflege da ist, aber ein Vielfaches der dafür benötigten Gelder für militärische Ausgaben sofort bereitgestellt werden kann. Soweit ein Auszug aus einer Pressemitteilung des neuen Aktionsbündnisses gegen Krieg in Karlsruhe. Es geht jetzt wieder weiter mit unserer Berichterstattung Argumente im Ukraine-Krieg. Wir zitieren aus einem Artikel von Winfried Wolf, Krieg und Kriegskosten, Krise und Soziales, wohin die neue deutsche Hochrüstung führen muss, aus der Zeitung Gegen den Krieg, Ausgabe Frühjahr 22. Rüstung bedeutet immer, das muss jemand bezahlen. Mit Tod, Verlust von Gesundheit, Zerstörung von Werten, von Infrastruktur und Wohnraum, von Lebensstandard, mit Einkommensverlusten. Kriege werden nicht allein zwischen Nationen, Ländern, Systemen ausgetragen. Es geht immer auch um ein Oben gegen Unten. Den Krieg der russischen Führung gegen die Ukraine bezahlt zuallererst die durchschnittliche und arme Bevölkerung in Russland in Form von Sozialabbau und Inflation. Er wird bezahlt von der armen und durchschnittlichen Bevölkerung in der Ukraine in Form von Zerstörung, Krise und Flucht. Und er wird auch bezahlt von der armen und durchschnittlichen Bevölkerung in Deutschland. Die 100 Milliarden Extraausgaben für die Bundeswehr und die Anhebung der Rüstungsausgaben um bis zu 50% müssen finanziert werden. Im Folgenden die wichtigsten Ebenen, auf denen in Deutschland die Kosten für den neuen Rüstungswahn anfallen und die Folgen, die Krieg und Rüstung für uns alle haben, wenn wir nicht gegen Krieg, Rüstung und die Folgen mobilisieren. Erste Ebene, Abbau sozialer Standards. In den Hochzeiten der Friedensbewegung gab es die Losung, bei der Rüstung sind sie fix, für die Bildung tun sie nichts. Das trifft in Balde besonders zu auf Bildung, Soziales, Kultur. Die gewaltigen Sonderausgaben für mehr Rüstung müssen finanziert werden. Bereits am 23. März kündigte Gesundheitsminister Lauterbach an, im nächsten Jahr würden rund 17 Milliarden Euro bei den Krankenkassen fehlen. Geplant sei eine Erhöhung der Krankenkassenbeiträge. Ideen wie eine allgemeine Krankenversicherung für alle mit der Integration der Gutverdienten und einer Entprivatisierung des Gesundheitswesens tauchen jetzt in der Öffentlichkeit nicht mehr auf. Die Notwendigkeit, das Personal in den Krankenhäusern um mindestens 100.000 Vollzeitstellen aufzustocken und das Personal dort besser zu bezahlen, kein Thema mehr. Die Notwendigkeit, die Zahl der Lehrkräfte deutlich anzuheben, in weite Ferne gerückt. Müsste es nicht einen Sonderfonds Klimanotstand geben? Da winken sogar die Grünen ab und argumentieren mit Sicherheit vor Klima. Und die zweite Ebene? Inflation und Energiepreise. Die Inflationsrate lag Anfang 2022 bei gut 5%. Im März ist sie vor allem als Kriegsfolge auf 7,3% hochgeschnellt. Tendenz steigend. Der massiv erhöhte Rüstungsetat wird vor allem durch neue öffentliche Kredite finanziert. Das muss die Inflation weiter antreiben. Hinzu kommt die Umschichtung der Energieimporte, Flüssiggas aus USA oder Fernost, kosten mindestens ein Drittel mehr als das bis jetzt überwiegend aus Russland und den Niederlanden bezogene Naturgas. Erste Berechnungen lauten, pro Kopf soll es in Deutschland im laufenden Jahr 2022 einen Kaufkraftverlust von 1.501 Euro geben. Oder deutlich mehr. Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass die Inflation im Herbst eine zweistellige Zahl sein wird. Die Energiepreise und damit vor allem die Heizkosten dürften im Winter 2022-2023 doppelt so hoch sein wie im vergangenen Winter. Es geht jetzt wieder weiter mit Argumenten gegen die Hochrüstung von Winfried Wolf aus der Zeitung Gegen den Krieg. Seit der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 emigrierten rund 3 Millionen Menschen aus dem Land wegen verbreiteter Armut. Bereits vor dem Krieg arbeiteten 1,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer im Ausland, überwiegend in Polen als Billigarbeitskräfte in der Landwirtschaft, IT oder Sexarbeit. Das heißt, dass bereits vor dem Krieg rund 10% der Bevölkerung, die die Ukraine 1991 hatte, faktisch abgewandert war. Mit dem Krieg gibt es eine neue Emigration. Sie zählt bis Anfang April rund 4 Millionen, also weitere 10% der Gesamtbevölkerung. Auch wenn am Ende des Kriegs die meisten von denen, die nach dem 24. Februar flüchteten, zurückkehren werden, wird es ein neues Millionenheer von Geflüchteten geben, das in der EU bleibt, davon einige Hunderttausend in Deutschland. Sehr viel spricht dafür, dass diese Menschen Teil des potenziell verarmter Billigarbeitskräfte sein werden, womit die allgemeine Tendenz zu Lohndumping verstärkt wird. Wer wurde jüngst an der polnisch-ukrainischen Grenze gesichtet? Wir zitieren, Zitat, drei Mitarbeiter der deutschen Schlachterei Tönnies verteilten dort Handzettel, auf denen sie einen Arbeitsplatz, Wohnraum, Weiterfahrt nach Deutschland anboten. Zitat Ende. Nächstes Argument. Rüstungsgüter sind dazu da, genutzt zu werden. Vermittelt wird der Eindruck, Rüstungsgüter würden irgendwie eingemottet und dann irgendwann demontiert. Das ist falsch. Es handelt sich um teure Gebrauchswerte, die auf ihren Einsatz warten. Fast immer wird ihr Gebrauchswert irgendwann realisiert. Die Lager müssen geleert werden. Und seien es alte Waffen der DDR-Armee, die mit einem Umweg über ein baltisches Land in die Ukraine geschickt wurden, um dort zur Verlängerung des Krieges eingesetzt zu werden. Im Übrigen dient den Händlern des Todes aller Kriege als Testgelände. Erinnert sich jemand an die Falkland-Malvinas-Krieg 1982? Damals setzte die argentinische Armee gegen die angreifende britische Flotte die französische Exocet-Rakete ein. Und ähnlich war es in den späteren Kriegen im Irak, im Kosovo, in Afghanistan, in Libyen. All diese Kriege waren Testgelände. Werbefilme mit Darstellung des konkreten Einsatzes dieser Waffen sind wortwörtlich Gold wert. Sie lassen den Börsenwert der betreffenden Waffenschmiede nach oben schnellen. Nehmen wir das Kampfflugzeug F-35, das im Rahmen der deutschen Hochrüstung einen zweistelligen Milliarden-Euro-Betrag angeschafft werden soll. Das ist ein Tarnkappenbomber, mit dem Atombomben ins Ziel gebracht werden sollen. Vor wem soll denn getarnt werden? Das macht doch nur einen Sinn im Rahmen eines Krieges der Bundeswehr außerhalb Deutschlands mit Atombomben. Und wohin sollen sie befördert werden? Was wäre die logische Folge eines von deutschem Boden ausgehenden Atomschlags und sei es nur in Anführungszeichen ein Zweitschlag? Zu fragen heißt bereits auch die Antwort zu geben. Und schließlich führt die Aufrüstung natürlich auch zu einer Steigerung des militärisch-industriellen Komplexes. Und was das bedeutet, konnte man schon in der Rolle vor dem Ersten Weltkrieg 1914 sehen und auch später überall in allen Ländern. Es gibt viele Arten von Krieg. Es gibt militärische Auseinandersetzungen und es gibt den Wirtschaftskrieg mit unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und es gibt UN-Studien, die darauf hinweisen, dass die Opfer der Wirtschaftskriege seit dem Zweiten Weltkrieg diejenigen der militärischen Auseinandersetzung weit übersteigen. Allein die Bankenkrise vor mehr als 10 Jahren hat die Zahl der Hungernden im globalen Süden um 100 Millionen Personen vergrößert. Die Sanktionen gegen den Irak haben ebenfalls nach UN-Studien zu mehr als 1 Million toten Kindern geführt. Wie will ich dann solche Sanktionen begründen? Infolgedessen sind die entsprechenden UNO-Sonderbeauftragten für den Irak, sowohl Halliday als auch von Sponeck, zurückgetreten. Viele humanitäre Organisationen beschweren sich über Sanktionen wie auch gegen den Iran, die nur die Bevölkerung treffen und die letztendlich Bildung oder vor allen Dingen auch die Gesundheitsversorgung und die Nahrungsversorgung der Bevölkerung massiv gefährden und mit den ganzen Folgen, die davon kommen. Insofern ist es unverantwortlich, wenn in den Medien einfach ganz salopp von Sanktionen geredet wird und immer mehr Sanktionen gefordert werden. Weil auch Sanktionen sind eine Form von Krieg und nicht gegen diejenigen, die den Krieg führen, sondern betroffen sind jeweils immer die Bevölkerungen und eben nicht nur in dem kriegsführenden Land, sondern oft weltweit. Und wir möchten nur daran erinnern, dass unter dem Vorwand, Sanktionen helfen gegen Krieg, in der Regel wirtschaftliche Interessen von militärisch und wirtschaftlich stärksten Ländern wie USA und anderen durchgesetzt werden sollen. Wir möchten nur erinnern an die völkerrechtswidrigen Sanktionen gegen Kuba seit mehr als 60 Jahren, die regelmäßig von der UN-Vollversammlung mit ganz, ganz überwiegender Mehrheit für rechtswidrig erklärt werden und die trotzdem stattfinden. Wir möchten auch weiter daran erinnern, dass die USA schon lange gefordert hat, dass ihr schmutziges, teures Fracking-Gas hier in der EU und in Europa und Deutschland verkauft werden kann. Und da kommt ja jetzt die Blockade gegen das Gas aus Russland gerade recht. Und wir möchten auch daran erinnern, dass viele Sanktionen nach einer Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages völlig rechtswidrig sind. Und trotzdem wird einfach salopp damit umgegangen in den Medien, ohne das einfach auch mal zu hinterfragen, was sind denn eigentlich die juristischen Grundlagen, was sind die politischen, die wirtschaftlichen Grundlagen und wen trifft es überhaupt? Und für uns stehen im Mittelpunkt immer die Menschen, wenn wir Auswirkungen von solchen Maßnahmen auch betrachten. Und wir möchten alle Hörerinnen und Hörer auffordern, auch unter diesem Gesichtspunkt das, was ihr als vermeintlich tolle Lösung in den Medien hört, zu hinterfragen. Und vor allen Dingen möchten wir euch alle auffordern, euch an den weiteren Aktionen gegen den Krieg vom Aktionsbündnis gegen Krieg in Karlsruhe zu beteiligen. Happy and sound.